Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Auf ein Butterbier, dem Harry Potter Podcast von Stefan und mir. Ich bin Nadine.
Und ich bin Stefan, hallo.
Wir sind jetzt heute schon bei Kapitel 14 und ich kann das gar nicht glauben, weil das heißt, dass wir vor 14 Wochen, nee, wir hatten ja eine kleine Unterbrechung.
Ja, wir hatten so ein paar bisschen Weihnachtspause.
Aber dass wir vor, dann 16 Wochen mit dem zweiten Buch angefangen haben.
Ist schon recht lang her eigentlich, ne?
Aber das kommt mir überhaupt nicht so vor. Also, nee, Wahnsinn.
Ja, es wird ein bisschen interessanter, finde ich, von Kapitel zu Kapitel. Und dadurch kommt es einem vielleicht dann nicht mehr so lang vor, wie vielleicht beim ersten Buch.
Weil ich glaube, es ist so ziemlich gleich dick, ne? Also ich glaube, da ist nicht so ein großer Unterschied. Und das bedeutet, dass wir ja bald schon durch sind und dass wir dann mit dem dritten Buch weitermachen, worauf ich mich sehr, sehr freue.
Ja, ich habe es auch schon hier liegen. Also da kann man vielleicht auch schon mal jetzt einen Spoiler rausgeben. Harry wird überleben. Das sehe ich jetzt schon kommen.
Das ist ja ein Ding.
Wer hätte es gedacht? Ja. Ich gehe sogar so weit, dass er mindestens bis zum siebten Buch auch noch überlebt.
Ich kann's,
aber das kann ich nicht wissen.
Nee, und ich kann ja leider nichts zu sagen, deswegen. Nee. Ja. Das bedeutet, wir müssen jetzt direkt mit dem Kapitel 14 weitermachen.
Richtig, genau. Cornelius Fudge ist das Kapitel, nämlich. Und am Anfang gibt es ja noch mal so ein kleines Recap, was im letzten Kapitel passiert ist mit Hagrid und Norberg und Fluffy. Und Harry und seine Freunde, die wollen dann nicht daran glauben, dass Hagrid was mit den mysteriösen Fällen vor 50 Jahren zu tun hat. Oder beziehungsweise hatte ich das Gefühl, dass sie es nicht glauben wollen, aber sie glauben es ja irgendwie schon.
Das Gefühl hatte ich auch. Ich habe mir aufgeschrieben, sie glauben Riddle, aber sie suchen nach Ausreden oder versuchen zu verstehen, was Hagrid vielleicht dazu bewegt haben könnte. Also sie möchten es nicht glauben, aber irgendwie spricht ja jetzt erstmal alles dafür und Harry hat es ja auch gesehen und das passt ja zeitlich auch alles. Und Hagrid wurde ja offensichtlich auch dann von der Schule geschmissen, aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und dazu habe ich mir auch was aufgeschrieben. Das hat nichts mit Harry Potter zu tun. Ich mag ganz gerne die Funkformate auf YouTube und auch vor allem das Format Die Frage. Und da wurde der Fall des Benedict Todd auch behandelt. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich liebe True Crime auch. Also es ist ganz schlimm. Außer wenn es dunkel ist draußen, dann nicht mehr. Das ist ein
komisch. Das ist so ein typisches Ding. Einfach mal so eine Landstraße um 22 Uhr entlanglaufen und dann True Crime.
Ja, ist doch, also, das ist gut. Ja.
Das ist das perfekte Ding.
Ja, bei mir ist es ja so, dass ich eigentlich erst dann Schiss kriege, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich weiß nicht warum. Aber ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein ganz spannender, verrückter Fall. Es geht um damals einen jungen Mann, der verurteilt wurde, weil er laut Urteil seine Tante umgebracht haben soll, wie auch immer. Es geht mir jetzt gerade gar nicht um den Fall an sich, sondern es geht darum, dass in diesem Format die Frage dann seine Freunde begleitet wurden und die haben dann erzählt, wie sie das empfinden und so. Und sie glauben halt nicht an seine Schuld, ne? Und belegen das auch und begründen das auch und sagen aber auch, wenn er doch schuld wäre und er hätte sie angelogen, dann wären sie natürlich sehr, sehr enttäuscht. Aber dieses Verhalten, dieses, nee, ich glaube es nicht, aber irgendwie, ich meine, man wurde ja vielleicht auch verurteilt, und dieses Thema Schuld und wie auch Freunde und Freundinnen damit umgehen, fand ich mega spannend und ich wollte das nur allen empfehlen. Guckt euch mal diese Videos an von dieser Schuldreihe. Es ist voll, also ich finde es total aufregend.
Ja, glaube ich dir. Was ich so ein bisschen ein Problem habe mit, du hast ja vorhin gesagt, dass alles dafür spricht, dass Hagrid schuldig sei. Und ich finde das nicht. Und da kommen wir nämlich dann wieder zu meiner Theorie von vor ein paar Wochen zurück. Weil das Monster, das ja Hagrid dabei hatte in dem Tagebuch von Tom Riddle, das war ja so haarig. Und meine Theorie ist ja, dass es eine Schlange ist. Und da, ich habe es ja auch schon irgendwie angekündigt, dass mir was klar geworden ist. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen besser zu. Aber ich glaube, ich weiß, warum es dann eine Schlange sein muss und warum es dann dadurch halt Hagrid nicht gewesen sein kann. Aber da kommen wir dann an einem anderen Punkt nochmal gleich zu, weil ich glaube, da passt es dann nochmal ein bisschen besser. Und es ist natürlich ein Spannungsbogen für unsere Zuhörerinnen, weil es ist, das, die wollen jetzt natürlich wissen, was ich da herausgefunden habe. Es ist ein bisschen offensichtlich, es ist jetzt keine große Sache, aber hey. Was ich noch vielleicht gedacht habe, ist, ich wusste nicht mehr ganz, ob ich in der letzten Folge oder ob wir in der letzten Folge die Verbindung zwischen Harry und Tom Riddle irgendwie so ein bisschen herausgearbeitet haben, weil deren Muggelwelt oder Muggellebenswelt ist ja im Grunde genommen sehr ähnlich. Also der Tom Riddle lebt ja im Waisenhaus, Harry ja, lebt halt bei seinen Verwandten, aber so oder so, wahrscheinlich haben die wenig Bezug oder ja, wenig Liebe erfahren in ihrem Leben, kann ich mir vorstellen. Jetzt ohne natürlich die, ohne zu wissen, wie es in einem Waisenhaus ist. Also
es geht,
kann natürlich.
Das geht ja auch daraus hervor, dass er da nicht mehr hin, also dass er auch in den Ferien nicht dorthin genau möchte. Mhm.
Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass es in Waisenhäusern für Kinder echt eine gute Anlaufstelle ist, weil man weiß ja nicht, was so, also wie die Lebensumstände sind. Ja, aber auf jeden Fall wollte ich da noch mal so ein bisschen herausarbeiten, dass sie sich da so ein bisschen ähnlich sind, weil ich wusste nicht mehr, ob wir das in der letzten Folge so besprochen haben.
Ich glaube, was das betrifft, nein. Also wir haben überlegt, wie sie in Verbindung stehen könnten, genau. Ich finde das auch ganz wichtig, dass Harry da Mitgefühl hat. Also er kann das schon nachempfinden. Ja, und bei Ron ist es so, und ich finde, das sieht man auch oft, dass er Riddle die Schuld geben möchte. Ja, aber wenn er nicht verpetzt hätte, dann ne, wäre das mit Harry ja gar nicht passiert. Also das ist, glaube ich, so ein erster Impuls, den man oft hat, wenn es um Menschen geht, die man liebt, die vielleicht irgendwas Doofes gemacht haben, ja. Dass man dann irgendwie was anderes sucht, um da dann die Schuld hinzuschieben.
Ja, ist halt so ein Verdrängungsmechanismus, ne? Mhm. Ja, also die, sie überlegen dann ja auch, ob sie Hagrid darauf ansprechen sollen oder nicht und entschließen sich dann aber zu sagen, nee, lieber nicht. Und ja, dann geht so ein bisschen Zeit durch die Gehe oder verstreicht so ein bisschen Zeit und die Wogen glätten sich dann irgendwie so ein bisschen zwischen Peeves und Harry zum Beispiel, aber auch zwischen Ernie und Harry. Weil der bittet ihn dann ja auch irgendwann mal irgendwie eine Sache zu geben. Das heißt, dass die Angst ja schon so ein bisschen verflogen ist. Und dass so ein kleines Friedensangebot ja quasi auch ist, ne?
Ja, und dass die Leute vielleicht, weil jetzt eben nichts mehr passiert und Harry ja immer noch da ist, das nicht mehr glauben, dass er da irgendwas mit zu tun haben könnte. Was für Kinder ein ganz logisches Argument ist, was ich jetzt als Erwachsene. Also, ich würde es jetzt vielleicht nicht so denken.
Nee, ich auch nicht. Also, ja, macht ja Sinn, wenn man dann irgendwie mal so ein bisschen untertaucht quasi und nicht durchgehend einfach nur Leute versteinert.
Ja.
Weil dann vielleicht war auch einfach irgendeine Spur zu heiß. Und vielleicht war ja die Spur zu Harry zu heiß, dass Harry dann gesagt hat, okay, ich halte mich jetzt mal ein paar Monate zurück. Wobei wir natürlich auch wissen, dass es Harry nicht war. Denke ich mal. Das ist ja jetzt natürlich ein krasser Cliffhanger, aber das könnte ich jetzt mir nicht vorstellen. Oder ein krasser Twist, nicht Cliffhanger. Dann ist Ostern und die Zweitklässler müssen Kurse wählen. Erst einmal, ich hasse Kurse wählen, so für die Uni zum Beispiel. Ich finde das grauenhaft, weil es geht eigentlich mir immer wie denen. Man hat keine Ahnung, was es sein soll. Du hast zwar so ein paar Sachen gehört und dann ist es meistens im Grunde genommen so, okay, was passt mir zeitlich und der Rest ist egal. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
Ich habe an einer ganz, ganz kleinen Hochschule studiert und ich hatte im Prinzip fast wie vorgegebene Stundenpläne und ich hatte ganz wenig.
Oh, das ist schön.
Naja, ja, es ist ganz entspannt. Und ich hatte erst ab dem. Also ich hatte im dritten Semester, meine ich, eine Wahlmöglichkeit. Das war halt wirklich nur ein Modul von 6, glaube ich, jedes Semester. Und im vierten Und also im vierten hat man dann einen Schwerpunkt oder zwei Schwerpunkte gewählt. Und auch da waren dann ja die Kurse innerhalb dieser Schwerpunkte vorgegeben. Ja, also das war jetzt nicht so schlimm.
Also ich finde, das hätte mir zum Beispiel mehr geholfen, weil ich finde das unglaublich schwer. Ich habe das nämlich so gemacht, im ersten Semester gab es auch so einen vorgeschriebenen Stundenplan quasi. Im zweiten Semester muss man schon frei wählen. Da habe ich einfach das so wie Harry gemacht, einfach genommen, was ein Freund genommen hat. Dann im dritten Semester habe ich dann von einer anderen Person das abgeschrieben quasi. Und ich glaube, da hat es dann angefangen mit Problemen, weil danach war Herr Kraut und Rüben und ich wusste gar nicht mehr, was passiert. Es war keine gute Entscheidung. Da hätte ich mir so ein bisschen mehr Planung oder Lenkung von anderen Leuten, sodass ich keine Möglichkeiten gehabt hätte, gewünscht. Ja.
Ja. Ne, das kann ich mir vorstellen. Bei mir war eher das, dass ich das Gefühl hatte, ich hatte nicht genug Vertiefung zur Auswahl. Mhm. Wenn drei mathematische irgendwie wegfallen und man hat nur noch zwei, dann, also dann bleiben ja auch nur noch diese zwei. Ja, aber es hat ja alles hingehauen, ist alles in Ordnung. Ich finde aber generell diese ganze Beschreibung von den Fächern und so, finde ich ganz spannend. Vor allem, weil wir ja jetzt erstmal erfahren, dass es noch mehr Fächer geben wird. Ich finde diesen ganzen Prozess ganz lustig. Also zum Beispiel, dass Neville irgendwie Dutzende Eulen bekommt mit Vorschlägen von seinen Familienmitgliedern, die der Meinung sind, sie könnten das alles ganz großartig beurteilen. Ich mag Deans Vorgehensweise sehr gerne, dass er Augen zumacht und dann das Zufallsprinzip seine Fächer wählt. Hermine, die einfach alles wählt und...
Ja, wie soll das denn gehen, zeitlich? Also das, hä?
Ja, das ist sicherlich ziemlich anstrengend. Ja.
Nee, also da werden doch bestimmt Sachen parallel laufen. Das geht doch nicht. Wird doch irgendwie, also... Und auch abgesehen mal davon, dass es parallel und zeitlich nicht zu stemmen ist wahrscheinlich. Wie machst du das kognitiv? Also
ja.
Du wirst doch auch mal ein bisschen abschalten können, oder?
Ja, wir hatten es ja vor der Folge noch darüber, dass der Mensch sich im Schnitt nur 6 Stunden am Tag konzentrieren kann. Guck mal, jetzt kommt das hier. Kommt richtig gut, dass wir gerade darüber gesprochen haben.
Also Vorgespräch. Ja. Ja.
denke ich auch, dass das, es ist einfach zu viel. Aber ja,
auf jeden
wenn
Fall.
man an allem irgendwie Interesse hat, auch an Muggelkunde, obwohl sie ja in einem Muggelhaushalt groß geworden ist.
Aber das ist doch eigentlich so, wenn du gute Noten haben willst, nimmst du das, worin du gut bist. Und Harry und Hermine müssten doch dafür brennen, weil das ist ja deren Welt eigentlich. So, die kennen ja nichts anderes. Mhm. Bis auf jetzt die letzten 2 Jahre haben sie mal was anderes kennengelernt. Mhm. Aber eigentlich kennen sie sich ja wahrscheinlich besser da drin aus als die ganzen Professoren, die da rumlaufen.
Andererseits ist es natürlich so, dass du, indem du so ein Fach wählst, der Hermine schafft vielleicht alles, aber ein Harry würde ja nicht alles schaffen. Und dann würde er sich ja wieder einen Platz für ein Fach, was ihn vielleicht interessiert oder beruflich später weiterbringt als Muggelkunde, weil er das ja eh weiß alles, ne? Das würde ihm ja diesen Platz wegnehmen und dann bringt ihm das vielleicht nicht so viel.
Ja, okay, wir kennen natürlich jetzt nicht das ganze Bildungssystem da, oder ich zumindest nicht. Und bei mir war es in der Schule, manchmal sind auch einfach so Verschnaufspausenfächer, die man ganz gut hinbekommt.
Religion.
Oder anderes, so Sport zum Beispiel. Abgesehen jetzt mal von der Bewertung, es ist ja auch einfach dann so eine kleine Pause von dem ganzen Nachdenken. Mhm. Man macht einfach was anderes. Und wir hatten zum Beispiel viele Sportlehrer, die einfach nur so einen Ball in die Mitte geworfen haben. Und dann hast du irgendein Spiel gespielt, eine Stunde lang, und dann war vorbei. Und das ist natürlich deutlich angenehmer, als jetzt nochmal irgendwas, was hochkomplex ist, und davon dann irgendwie 4 Sachen hintereinander.
Ja, und sowas fehlt da ja sowieso komplett, ne? So dieser sportliche Aspekt, den gibt es da in der Schule gar nicht.
Was ich am interessantesten an diesem ganzen Ding finde, ist, dass sie das ja in den Osterferien machen. Und das bedeutet ja, dass die Zauberer dann Christen sind? Oder wie ist das?
Ich glaube, dass die...
Und ist das, ist das dann trotz der Hexenverbrennung im Mittelalter einfach so, ist eine coole Sache, dass die uns alle umbringen wollten mal eine Zeit lang? Lass das mal auch mitfeiern.
Zwei Sachen. Also ich frage ganz schnell eine Frage vorweg. Denkst du, dass Muggel es schaffen oder damals geschafft haben, Hexen und Zauberer, also echte Hexen und Zauberer?
Nein. Okay. Aber trotzdem.
Ja, aber du meinst, der Gedanke, der ist schon, der reicht schon aus, ja. Und dann ist das, glaube ich, also die Bücher geben da keinen Hinweis drauf, dass das Christen sind. Ich glaube, es geht eher darum, dass das ein christlich geprägtes Land ist und dort einfach die Ferien übernommen werden. Also ich war auch aber nie warum? Auf einer... Bitte?
Aber warum?
Vielleicht, weil die Ferien relativ logisch aufgebaut sind. Also es sind ja immer relativ gute Zeitspannen dazwischen. Die Sommerferien sind recht lang.
Ja, ja, das ist ja immer so gefittelt quasi. Obwohl ja auch nicht in England.
Nee, genau. Eher gedrittelt. Auch nicht so ganz richtig. Ja, aber ja, ich denke, das ist das eher.
Ja, ich weiß nicht. Ich fand das ein bisschen dumm, dass da jetzt einfach Osterferien sind.
Aber es wird ja auch Weihnachten gefeiert.
Ja, eben.
Das ist aber ich feiere Weihnachten ja auch, obwohl ich definitiv nicht religiös bin. Und Ostern feiere ich auch, obwohl ich nicht religiös bin. Und die Schulen überall, sage ich mal, also hier zum Beispiel in Deutschland, halten sich ja an bestimmte Ferienzeiten, die ja auch eben an Feiertage oft gekoppelt sind. Ob das dann jetzt christliche Schulen sind, also ein evangelisches Gymnasium oder ein katholisches, weiß ich nicht was, oder ob es ganz normale nicht-christliche Schulen sind. Ich glaube, das hat tatsächlich einfach was damit zu tun. Das ist so ein fixes System. Das ist eigentlich ganz gut. Und das behalten wir jetzt so bei.
Ja, ich bin nicht ganz zufrieden, aber ich glaube, wir sollten weitermachen.
Okay.
Ist vielleicht was ganz Interessantes zum Diskutieren unter dem Post zu dieser Folge.
Ah, stimmt. Ja. Ich wollte dich noch fragen, was wäre eher deine Methode? Die von Dean oder die von Hermine?
Ja, also Hermines fällt raus. Dafür bin ich zu faul.
Also die von Dean, ich so.
Ja, eigentlich... Meine Methode ist ja Harrys Methode.
Stimmt.
Einfach das wählen, was ein Freund macht. Mhm. Weil du hast eh keine Ahnung und dann nimmst du halt das, was irgendwie am besten oder was du mit Leuten dann zusammen hast. Ich würde noch halt überreden, dass ich das Muggelkunde-Ding reinbringe, weil da bin ich dann gut. Das ist ein bisschen was fürs Selbstbewusstsein. Aber du kannst natürlich auch deinem Freund dann zu einer guten Note verhelfen, weil du sagst, nee, das ist so und dann geht das schon. Du wärst so ein bisschen Hermine, oder?
Ja, ich würde es natürlich nicht packen, weil ich nicht so intelligent bin wie sie. Aber auch mit ziemlicher Sicherheit. Ich bin ganz schlau. mir fällt es auch ganz schwer, mich immer auf eine Sache zu konzentrieren, weil ich will am liebsten alles können und wissen, alles. Und ich möchte auch 50 unterschiedliche Hobbys noch haben. Davon sind dann 5 Sportarten und dann 5 Handarbeitssachen und dann 5 noch irgendwas anderes Kreatives. Und ich möchte aber auch noch Bücher über Thema XY und das und das und das lesen. Also es ist ganz schwierig. Deswegen habe ich bei einigen Sachen oder bei vielen Sachen so ein Grundwissen, aber nicht so ein ganz tiefergehendes Wissen wie andere, die sich auf bestimmte Sachen sehr spezialisieren. Und ich wäre auch so wie sie. Ich finde das alles, das ist ja mega aufregend. Vor allem kommt sie aus einem Muggelhaushalt und kennt das ja alles noch gar nicht. Und ich würde auch alles wissen wollen. Aber wie gesagt, das würde mich auf jeden Fall zeitlich vor allem überfordern. Ja. Mhm. Also wäre die Methode für mich nicht die richtige. Aber oder ich würde mir vielleicht Muggelkunde sparen. Weil ich ja, also wenn ich Hermine wäre, wäre ich ja auch ein Muggel. So. Mhm. Aber als Hexe wäre es natürlich schon wieder spannend, wenn man im Muggelkunde sitzen würde. Aber naja, dann wollte ich noch wissen, jetzt haben wir ja neue Fächer kennengelernt. Arithmantik, alte Runen, Wahrsagen, Muggelkunde und Pflege magischer Geschöpfe. Hast du zu irgendwas davon irgendeine Meinung oder irgendeine Vorstellung?
Warte nochmal, alte Runen?
Arithmantik,
okay.
Wahrsagen, Muggelkunde und Pflege magischer Geschöpfe.
Ja, Wahrsagen ist halt so Zukunft vielleicht oder Gegenwart gucken oder Lügendetektor, ich weiß es nicht. Aber also wahrscheinlich ist es dann einfach so in die Zukunft gucken oder so Zeichen deuten lernen. Vielleicht so ein bisschen, um mit Firenze und den ganzen anderen Zentauren kommunizieren oder die verstehen zu können. Vielleicht ist das so eine Art von Wahrsagen, die dann da stattfindet. Alte Runen könnte natürlich sowas sein wie so eine spezielle Form oder ja, vielleicht im Deutschen so zum Beispiel Griechisch, Altgriechisch lernen, sowas, weil das sind ja auch ein anderes Alphabet und oder andere Schrift zumindest. Da kenne ich mich jetzt auch zu wenig aus, um das genau ja, bestimmen zu können. Mhm. Oh Gott, ist das peinlich.
Nee, wieso?
Naja. Ja, aber so, also so Sachen würde ich jetzt irgendwie mir vorstellen. Mhm. Sonst, ich habe dazu keine Ahnung. Das ist. Nee.
Gut. Dann, also die Kinder können sich dann ja zu den bestehenden, also zu den aktuellen Fächern, das waren ja Verteidigung gegen die dunklen Künste, Astronomie, Zauberkunst, die Flugstunden, die halt irgendwie so gar nicht auftauchen und die auch eigentlich nur im ersten Schuljahr immer stattfinden, Geschichte der Zauberei, Kräuterkunde, Verwandlung und Zaubertränke. Also dazu werden dann die neuen Fächer gewählt. Das heißt, diese Grundfächer sind deutlich mehr auf jeden Fall. Und was schätzt du, das wird ja jetzt nicht aufgeklärt, was welche Fächer Harry und Ron gewählt haben oder Ron und dann auch Harry?
Ach du Scheiße. Oh, da müsste ich, warte, ich muss erstmal die Seite wieder finden, mhm. weil sonst ist das ein zu sehr, wo stehen denn die ganzen Sachen? Wo stehen sie denn?
Ich habe, glaube ich, andere Seitenzahlen, weil ich die illustrierte Ausgabe gerade hier habe.
Das könnte unsere Zukunft beeinflussen. Zaubertränke will ich loswerden. Hä?
Ich weiß auch gar nicht, ob die am Stück aufgezählt werden. Ich glaube, die werden nach und nach eingebracht durch das Gespräch mit Percy zum Beispiel auch.
Ah, okay, ja. Ich würde sagen, Harry und Ron könnten Wahrsagen ganz gut nehmen. Und vielleicht was mit dem Muggel, weil Ron ja durch seinen Vater auch so eine Verbindung dazu hat. Und die anderen beiden dann eher nicht so. Aber ich habe keine Ahnung.
Und du hast, glaube ich, pflegemagische Geschöpfe vergessen, weil du meintest die anderen beiden. Damit meinst du wahrscheinlich Arithmantik und alte Runen, ne?
Ja, genau. Mhm.
Ja.
Nee, also so. Ich glaube, magische Geschöpfe ist auch noch voll interessant. Aber alte Runen ist vielleicht ein bisschen abschreckend zum Beispiel. Und das andere, darunter kann ich mir nichts vorstellen gerade.
Mhm.
Deswegen, ja. Was würdest du denn wählen?
Ja, wahrscheinlich alles. Und würde dann am Ende okay. Muggelkunde abwählen, denke ich. Ja, und das andere, das sehen wir dann im nächsten Buch. Und da wird dann auch aufgeklärt, was das alles überhaupt, also nicht alles, aber es wird auch viel aufgeklärt, was das denn so ist. Und dann können wir vielleicht am Ende vom dritten nochmal darüber sprechen, welche Fächer wir denn jetzt wohl wählen würden. Mit dem Wissen.
Das können wir gerne machen. Ja. Ich hoffe, wir erinnern uns daran.
Ich hoffe es auch.
Im Buch geht es dann weiter damit, dass wieder Quidditch gespielt wird.
Warte, ich habe noch eine Sache. Oh Gott, wir reden ewig über diese Fächer, beziehungsweise es geht gar nicht wirklich um die Fächer. Ich finde es total schön, wie Percy von Arthur und Charlie spricht. Ich finde, er spricht sehr wohlwollend über seinen Vater und auch, also es ist nur so ein Nebensatz, was er über Charlie sagt, aber ich finde, das hört sich einfach schön an, wie er das erklärt und also ich habe das Gefühl, man liest da so ein bisschen raus, wie er auch zu seinem Vater steht. So, das fand ich ganz schön. Und das ist jetzt tatsächlich wirklich abschließend zu diesem Fachthema, beziehungsweise es hat eigentlich gar nicht zwingend was mit dem Fach zu tun. Hier ist noch ein Bild.
Von Alraun.
Genau.
Oder?
Genau.
Ja, wird ja auch mal Zeit, dass die endlich wachsen und fertig sind.
Und das Bild?
Nach Monaten und Jahren quasi.
Genau, so lange dauert es nämlich schon. Und auf dem Bild ist auch Professor Sprout zu sehen. Und ich finde das mega cool. Auch die Farben mag ich total gerne. Sie sieht ganz anders aus als in den Filmen. Und ich frage mich, wer dafür wohl Modell gestanden hat. Aber vielleicht, also es gibt zwei gute Bilder in diesem Kapitel, das ist eins davon. Mal sehen, welches am Ende in der Story landet. Weil ich will ja auch nicht zu viel vorwegnehmen, falls Leute überlegen, sich die Bücher zu kaufen.
Richtig. So, jetzt ist aber Quidditch-Training gewesen und dann kommt Harry wieder zurück und merkt dann, dass sein ganzer, seine ganzen Sachen irgendwie verwühlt sind und dass der Umhang zerrissen ist, das Betttuch ist zerrissen und irgendjemand hat da was gesucht und da fällt uns natürlich auch ein, was man gesucht haben könnte und das ist natürlich der Taschenkalender. So, das Tagebuch ist also futsch und Hermine zum Beispiel, also sie reden dann mit Hermine darüber und Hermine liest zum Beispiel jetzt schon ein Buch, was für nächstes Jahr irgendwie wichtig ist, nämlich was über alte Runen. So kann man vielleicht schon erahnen, wie sie die ganzen Kurse bestehen möchte, dass sie einfach schon vorgreift. Wenn es ihr Spaß macht, ist doch eine gute Sache.
Ich wollte es gerade sagen, ich glaube nämlich nicht, dass das bei ihr so dieses ist, oh Gott, ich muss jetzt vorarbeiten, ich muss das jetzt schon lernen, ich muss die Klassenbeste dann sein, sondern sie möchte, also sie findet das wirklich spannend und sie möchte das jetzt auch schon mal lesen.
Ja, glaube ich auch. Aber also ich finde es beeindruckend, es wäre nichts für mich, aber das ist ja auch okay. Und sie kommen dann da drauf, dass es ja nur ein Gryffindor hätte stehlen können, weil nur ein Gryffindor schafft es, in den Raum reinzukommen wegen dem Gemälde und dem Passwort. Andererseits haben sie es ja auch geschafft, in den Slytherin-Raum zu kommen. Und da könnte es natürlich auch sein, dass es so eine kleine Rache-Sache war. Weil im Moment wird mir jetzt keiner einfallen von den Gryffindors, der das Tagebuch geklaut hätte.
Ja.
Oder es gibt noch einen anderen Weg da rein. Das könnte natürlich auch sein, dass man irgendwie durchs Fenster hereingeflogen ist. Ist ja sogar so, dass die Besen haben.
Das stimmt.
Okay. Zurückhaltendes Nicken einfach nur. Harry möchte dann auch nicht das Buch melden, was wieder mal so ein typischer Harry-Move ist. Es gibt Probleme und er provoziert im Grunde genommen, dass die Probleme vergrößert und verstärkt werden dadurch, dass er nicht drüber redet.
Und ich verstehe seinen Hintergedanken und seinen Wunsch da, ja, dass er das nicht irgendwie wieder neu auffüllen möchte und wegen Hagrid und überhaupt und dass sie dieses Buch haben und so. Aber ich denke, es ist natürlich nicht immer so, aber ich glaube, wenn man manchmal muss man selbst zurückstecken, damit was anderes besser ist. Und in dem Fall müsste er dann halt erklären, was mit diesem Buch auf sich hat und dass das auch nicht vernünftig war und dass er dieses Buch auch eher hätte melden müssen, ne? Um dann damit irgendwie weiterzukommen. Also ich denke, dass ein Dumbledore oder auch eine McGonagall auf jeden Fall in der Lage wären, ihm zu helfen, auf irgendeine Art und Weise. Aber er kann sich einfach noch nicht anvertrauen.
Ich weiß nicht. Also er hat ja keine Ahnung, was, also, nee, ich verstehe Harry einfach manchmal nicht so richtig.
Also ich wäre auch anders. Ich glaube.
Nee, wäre ich wie Harry und würde auch nicht mit den Lehrern darüber reden wollen, weil ich meistens ein schlechtes Verhältnis zu Lehrern hatte. Einfach weil, nee, habe ich keine Lust drauf. So.
Und bei mir wäre es.
Ist nicht mal was Schlimmes vorgefallen, aber einfach nur so, nee.
Bei mir wäre das genau anders. Also vor allem auch als Kind hatte ich immer das Gefühl, Lehrer haben auch recht. Ne? Und die sind auch besonders intelligent und die können auf jeden Fall auch helfen. Oder jetzt nicht nur Lehrer. Oh, Lehrer, vor allem Lehrer und Lehrerinnen oder LehrerInnen. Und ich glaube, ich hätte mich schon an sie gewandt. Bin ich mir ziemlich sicher. Und das hätte mir aber dann andererseits wieder Bauchschmerzen gemacht, weil ich dann Hagrid ja irgendwie in die Pfanne wieder gehauen hätte. Also ich glaube, es wäre mir dann gar nicht so um dieses Tagebuch an sich gegangen, sondern dieses, jetzt wird das mit Hagrid aufgewirbelt. Aber ich glaube, ich hätte dann das Vertrauen in so einen Dumbledore oder eine McGonagall gehabt, dass die versuchen, das irgendwie auch herauszuhalten mit Hagrid. So glaube ich. Ja. Aber
ja, ist eine schwierige Situation. Doch.
Ja, bei mir ist es halt immer wieder dieses, ich kann nicht so gut gegen Regeln verstoßen und es würde mir wie was.
Ja, aber das ist dann ja in dem Moment keine Regel. Nee,
aber es ist, also es wäre vom Gefühl, das Falsche ist zu verheimlichen. So.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde das also auch ganz schwer. Aus meiner Sicht jetzt würde ich sagen, ja, aber als Kind hatte ich auch nicht mit Lehrern freiwillig geredet.
Aber dann verstehst du ihn ja doch.
Ja, aber...
Ach, du findest es trotzdem doof.
Ja, so.
Und
kennst du das, wenn man einfach Leute nicht mag, weil sie einem zu ähnlich sind in manchen Sachen? Und wahrscheinlich ist es dann sowas.
Weil man ganz genau weiß, dass man selber, dass man selber irgendwie einen doofen Charaktereinzug hat oder sonst irgendwas. Und deswegen stört einen das bei anderen Leuten noch mehr, weil man auf seinen eigenen Charakterzug aufmerksam gemacht wird oder so. Ja, das kann ich nachvollziehen, das habe ich auch.
So, dann geht's mit dem großen Ding des Kapitels, finde ich, eigentlich weiter. Denn Harry hört wieder diese Stimme und es ist wieder nur er. Und seit dem letzten Mal, dass die Stimme mit ihm geredet hat, wissen wir ja, dass Harry, oder ist uns nochmal in den Kopf gerufen worden, dass Harry doch mit Schlangen reden kann. Stichwort Parsel. So, dann, jetzt kommt meine große, mein großer Aha-Moment, weil... Ich war ganz pfiffig. Ich habe mir einfach mal das Cover vom Buch angeguckt. Und was muss ich da sehen? Mindestens 8 Schlangen auf diesem beschissenen Buch in einer Kammer, in einem Kellergewölbe. Also es war jetzt nicht so, also spätestens jetzt bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass es was mit Schlangen zu tun hat. Und was wir auch sehen, ist ein Phönix. Das bedeutet, was ich jetzt mir daraus erschließe, ist es nämlich, dass Harry irgendwann in der Kammer des Schreckens sein wird. Er wird da vielleicht nicht von 8, aber zumindest von einer, weil es sind hier, es sind hier 1, 2, 3, 4 normale Schlangen, also Statuen, Schlangenstatuen und eine dreiköpfige, die so ineinander verwirrt ist, Schlangenstatue und dann eine, die lebendig aussieht. Auf diesem Foto, die dann aber von so einem komischen Geschöpf gehalten wird. So. Das heißt, eine lebendige Schlange sehe ich hier, Harry und diesen Phönix halt. Und ich denke mal, Harry ist irgendwann in großer Gefahr und dann kommt der Phönix und weil wir ja auch wissen, der Phönix ist loyal, der Phönix kann schwere Lasten tragen, wird er vielleicht Harry da rausfliegen. Das ist jetzt so meine Dings. Aber da war ich mal so, also, wie doof war das denn? Also, im ersten Buch ist ja auch dieses Schachspiel auf dem Cover. Das spoilert ja im Grunde
genommen. Gut, aber mit so einem Schachspiel kann man noch nicht ganz so viel anfangen.
Nee, aber ich finde, mit so einem Schlangen in der Kammer und einem Phönix, da hätte man drauf kommen können. Vielleicht auch früher als nach 14 Kapiteln oder 14 Wochen.
Und ich frage mich, ob ich als Kind das auch so gemacht habe. Ob ich mir das Cover angeschaut habe und gedacht habe, aha, so und so könnte es sein. Und ich frage mich gerade, ob ich Katrin kontaktieren muss, deine Schwester, wenn du dir nach und nach wirst du dir die anderen Bücher auch zulegen, dass sie da Umschläge drum macht oder so. Also ich glaube nicht, dass alle Cover irgendwie irgendwas verraten. Na, nee.
Aber das heißt, die Schlange ist jetzt hiermit bestätigt. Das finde ich ja schon mal schön.
Ja,
und auch der Phönix, im Grunde genommen.
Kann sein.
Wir wissen es nicht. Also du schon und ich habe eine starke Vermutung, aber wir wissen es nicht.
Ebenso starke Vermutung dann, hat nämlich Hermine.
Genau, weil das passt dazu nämlich auch. Weil, also erstmal habe ich dann mir überlegt, okay, die Schlange könnte sich irgendwie durch die Mauern schlängeln oder da ist irgendwie der Eingang zur Kammer des Schreckens in der Nähe und dadurch kann Harry sie dann hören. Und weil Hermine dann ja auch eine gute Idee hat und zur Bibliothek geht und dann aber ja, wie wir natürlich auch wissen, irgendwann versteinert wird im Laufe des Kapitels. Großer Schock jetzt, oh, sorry. Aber sie wird da ja gefunden mit einem Spiegel. Und da erinnern wir uns nochmal an meine Medusa-Geschichte, beziehungsweise an die griechische Mythologie ist es, glaube ich, mit der Medusa. Da war doch der Trick, dass man sie durch den Spiegel angucken konnte, beziehungsweise also dann, dass man dadurch dann nicht versteinert wurde. Und vielleicht war dann das eben halt auch Hermines Gedankenprozess in dem Moment.
Das kann sein.
Das kann sein.
Das Spiel soll ja jetzt dann bald anfangen, das Quidditch-Spiel. Aber bevor überhaupt irgendwas passieren kann, kommt unsere geliebte Professor McGonagall angerannt und sagt das Spiel ab. Und vielleicht weißt du ja noch, was du gedacht hast, was passiert ist oder was jetzt kommen könnte, als du das gelesen hast. Weil man weiß es ja, also nicht genau in der Sekunde, in der sie das Spiel absagt.
Ja, irgendwas ist dann vorgefallen, ne? Das war so meine einzige Vermutung, weil Frau oder Professor McGonagall ist natürlich auch ein großer Quidditch-Fan. Ich meine, sie hat Harry einen Besen extra dafür geschenkt, dass er möglichst gute Ergebnisse erzielen kann für ihr Team. Es ist ja auch ihr Team, es sind ihre Punkte, die gerade flöten gehen. Und das bedeutet natürlich dann, dass in dem Moment irgendetwas Größeres als Quidditch passiert ist, weswegen dann das Spiel abgebrochen wird. Ja, ist natürlich eine heikle Situation in dem Moment.
Ja, und es ist ja tatsächlich dann auch was, was Schlimmes passiert. Also es gab wieder einen Angriff und es wurden jetzt Hermine und ein anderes Mädchen versteinert. Du hast ja gesagt, die wurden mit diesem Spiegel aufgefunden. Mhm. Und Ron und Harry werden mit zum Krankenflügel genommen, wo sie dann auch Hermine sozusagen ja besuchen dürfen, wenn man das so nennen möchte. Und dann ist der nächste Sprung ja in den Gryffindor-Turm, in den Gemeinschaftsraum, wo Professor McGonagall die neuen Regeln durchgeht und erklärt.
Ja, und was sind das denn für Nulpen, dass die einfach ab 6 Uhr nicht mehr aus dem Haus dürfen? Stellt sich mal das jemand vor, oh, dass man einfach
das ein
Lockdown-mäßig
Ding.
Irgendwie zu Hause sein
müsste. Ich musste
müsste
da tatsächlich auch dran denken. Oh, also, ich hab's ja durch.
Das bietet sich halt an. Ja. Ne?
Aber es gibt Schlimmeres. Ja, und was ich
ja, sterben zum Beispiel.
Da, auf jeden Fall. Oh, aber ich boah, nee. Nee, ich kann ja jetzt nicht so ausholen. Sie sagt dann auch, dass es wahrscheinlich sein wird, dass die Schule geschlossen wird, dass sie das denkt. Und sie wirkt dabei schon sehr emotional. Und das hatte ich mir jetzt extra auch noch mal aufgeschrieben. Sie emotional und so ein bisschen, ich sag mal, angeknackst dann zu erleben, ist ganz komisch, weil sie so ein Fels in der Brandung eigentlich ist und sie immer sehr hart.
Kennen wir nicht, ne?
Nee, genau. Man kennt sie eher so sehr hart, sage ich mal. Ja,
ja, so. Ja, nicht kühl, aber so, so ruhig einfach.
Ja.
Ja, auch nicht ruhig.
Ich glaube, dass ganz viele von uns schon mal LehrerInnen hatten, die einen sehr guten Unterricht gemacht haben und die, vor denen man auch sehr großen Respekt immer hatte, bei denen man aber auch ganz genau wusste, wenn ich irgendwas habe und irgendwas ist, dann kann ich auch mit denen sprechen und die geben mir auch gerne einen guten Rat. So, und so jemand ist sie für mich. Also so ein sehr, so ein Mensch, der einem sehr viele Sachen auf den Weg gibt und die auch sehr streng ist, aber die halt auf jeden Fall ein gutes Herz hat, ne? Und sich immer für ihre SchülerInnen immer einsetzen würde. So. Aber nach außen ist sie halt immer sehr tough. Und das ist jetzt in dem Moment eben nicht so. Das hätte ich, glaube ich, in dem Moment dann sehr erschreckend.
Sie ist betroffen
einfach. Ja, ja.
Ja, und das ist ja auch was einen verunsichert, wenn jemand, der eigentlich immer so über den Dingen gestanden hat, auf einmal auch irgendwie bröckelt. So, dann weiß man, okay, jetzt ist es sehr ernst und das ist halt dieser Moment. Und die Jordan wettert dann ja auch gegen die Slytherins, weil die als einzige nicht betroffen sind von diesem Ding und will die dann auch einfach rausschmeißen.
Und
ist eine logische Schlussfolgerung für so ein Kind,
ja,
finde ich.
Ja, finde ich auch. Aber, das muss ich sagen, also ich mag die Jordan mega gerne. Ich finde das eine ziemlich witzige Figur. Aber das erinnert mich immer an so diese Stammtischgespräche. Das Polterige, muss man aber hier mal, muss man aber hier durchgreifen oder so. Daran hat mich das erinnert. Nichtsdestotrotz mag ich ihn sehr gerne. Und manchmal ist man ja auch sehr emotional und sagt vielleicht auch mal irgendwas in einem besonderen Ton.
Und es ist ja auch ein Kind.
Ja.
Ne? Das vergessen wir ja auch ganz oft, dass das einfach Kinder sind.
Ja.
So, dann Percy steht unter Schock, weil normalerweise war der ja eigentlich in so Krisenmomenten irgendwie in seinem Element. Aber seitdem er jetzt auch erfahren hat, dass nämlich auch die Vertrauensschüler ein mögliches Ziel sein könnten, findet er es gar nicht mehr so toll. Wo ich mir auch denke, was bist du denn für ein Halunke, wenn du auf einmal merkst, so, oh, ich bin ja gar nicht sicher. So, er hat ja gedacht, dass, oder man glaubt, dass, ich habe zwei Theorien. Also meine erste Theorie war, dass Percy vielleicht unter Schock steht, weil er jetzt auch Ziel sein könnte. Und meine zweite Theorie, die ist mir gerade eben in diesem Moment gekommen, ist vielleicht so, er hat vielleicht mit ihr so ein bisschen mehr Zeit verbracht. Mhm. Und,
wie du das sagst. Ich wusste es, sobald du gesagt hast, oh ich habe zwei Theorien. Ich wusste, dass das als Theorie kommt. Also, dass er sie ganz süß findet, ja.
Ja, vielleicht hat er mal so, vielleicht fühlt er sich so ihr verbunden zumindest oder verbundener als zu allen anderen bisherigen Opfern, weil er mit ihr Zeit verbracht hat. So, normalerweise ist der ja nur Vertrauensschüler und nicht Percy quasi. Und die Vertrauensschüler untereinander haben vielleicht noch mal mehr Austausch als die Schüler mit dem Vertrauensschüler.
Also das
muss ja nicht mal so ein Liebesgedöns sein. So, es kann ja auch einfach nur sein, dass es eine Freundin von ihm ist.
Also die VertrauensschülerInnen aus den unterschiedlichen Häusern sprechen sich zumindest mit bestimmten Dingen ab. Also er wird sie auf jeden Fall so gekannt haben. Ja. Was dann ist, also Harry macht sich natürlich auch Gedanken um Hermine, das ist ganz klar. Was dann aber auch für einen Gedanke kommt, und das finde ich, also das fände ich auch richtig schrecklich an seiner Stelle, wenn die Schule geschlossen wird, dann muss er wieder zurück in sein altes Leben. Und dann muss er, bis er irgendwann mal ausziehen kann, wieder bei den Dursleys leben.
Ja. Was soll ich dazu sagen? Es ist natürlich ein egoistisches Denken in dem Moment, aber es ist halt auch ein kindliches Denken.
Ja, ich glaube, das würden aber auch viele, viele Erwachsene denken, oder? Also ich glaube nicht, dass das nur bei Kindern
ja,
so ist.
Ja, bestimmt. Ja. Aber es ist trotzdem so, ja, es ist halt so, dass das individuelle Schicksal von ihm, aber was das ja für viele, also es ist ja eine schlimme Nachricht für viele, nicht nur für Harry. Mhm. Und das blendet er in dem Moment natürlich auch aus, was ja auch verständlich ist.
Ja, das finde ich gar nicht, das finde ich gar nicht so schlimm. Ich glaube, das ist bei allen so. Das ist so wie Leute, die in Kurzarbeit müssen und deswegen finanzielle Einbußen haben zum Beispiel. Ne? Die denken bestimmt, oh, scheiße. Wie kriege ich das jetzt hin oder so? Nichtsdestotrotz wissen sie ja, dass es anderen viel schlechter geht. Aber ich glaube, es ist völlig in Ordnung, auch zwischendurch einfach mal an sich zu denken, mein Gott, ich finde jetzt mein Schicksal gerade echt kacke, solange man im Großen und Ganzen vielleicht im Hinterkopf behält, okay, also es ist nicht so dramatisch, ne? Ich habe ein Dach über dem Kopf und so. Also ich glaube, es ist völlig normal und das merkt man auch in der Situation, in der aktuellen Situation, dass man ab und zu auch wirklich einfach mal einen egoistischen Gedanken hat, auch wenn es einem eigentlich ganz gut geht.
Ist,
ne?
ist ja auch komplett normal und auch eigentlich gut, dass man auch an sich denkt, dass man sich nicht nur für die Gemeinschaft, dass man nicht nur für die Gemeinschaft lebt. Aber ja, ach nee, komm.
Wir machen weiter.
Ja, also Harry bricht oder plant dann doch mit Hagrid zu reden und er und Ron schleichen sich dann mit seinem Umhang aus dem Schloss raus, um zu Hagrids Hütte zu gelangen. Dabei werden sie fast von Snape, glaube ich, erwischt und die ganzen Vertrauensschüler und Lehrer laufen da irgendwie die ganze Zeit Patrouille zu zweit und sie schaffen es halt trotzdem, irgendwie mehrere Türen zu öffnen, ohne dass es auffällt. Bringt dann ja auch nicht so viel dann diese Patrouillen, wenn da zwei Leute rausschaffen.
Das wurde uns auch geschrieben. Ich muss ganz schnell den Namen einmal raussuchen, aber in wenigen Sekunden bin ich soweit. Und zwar hat Katharina uns geschrieben, die Lehrer patrouillieren, kann richtig gut reden, wie gesagt, ich sollte einen Podcast machen, zu zweit und Harry und Ron können die Pforte trotzdem ganz leicht öffnen.
Ja. Ja. Also, ne?
Ja.
So, dann werden die beiden von Hagrid und einer Armbrust begrüßt. erstmal ein kleiner Schock, dann ist aber alles wieder okay. Man merkt aber, dass Hagrid deutlich tollpatschiger und mehr durch den Wind ist als sonst. Also es ist irgendwie auch bei ihm was im Argen. Vielleicht spürt er irgendwie, dass irgendwie gerade eine beschissene Zeit ist oder dass es gerade sehr gefährlich ist. Und er macht den Tee, also ist dann ja doch wieder Hagrid so ein bisschen gastfreundlich, vergisst dann aber auch irgendwie Teebeutel reinzuwerfen und guckt die ganze Zeit, als ob er jemanden erwartet.
Also er ist schon sehr, sehr angespannt.
Genau. Und dann natürlich, wie sollte es anders sein, klopft es und Dumbledore steht vor der Tür. Die Kinder verstecken sich dann nochmal ganz schnell. Ich glaube, die Tee, also das heiße Wasser, wird wahrscheinlich dann noch rumstehen. Ist natürlich auch eigentlich ein bisschen verdächtig. Ich glaube, deswegen hat auch Dumbledore nachher ein bisschen langsamer und ein bisschen deutlicher gesprochen, weil er einfach eins und eins zusammenzählen konnte. Einmal, dass da halt zwei Tassen stehen, die offensichtlich nicht für Hagrid waren, weil er selbst ja wahrscheinlich eher keinen Tee trinkt oder Tee mit Schuss. Ha. Und dann weiß er natürlich aber auch über Harry und Harrys Umhang und dass er unsichtbar sein kann. Deswegen würde ich sagen, dass Dumbledore dann schon wusste, dass sie da sind. Und er, also Harry hat ja auch den Eindruck, als ob er das wüsste nachher. So, Dumbledore ist aber dann ja nicht alleine bei Hagrid in der Hütte, sondern auch noch in Begleitung von Cornelius Fudge. Der ist Minister für die Zauberei. Und der muss anscheinend irgendwie handeln wegen den ganzen Ereignissen und will deswegen Hagrid festnehmen.
Und den Namen Cornelius Fudge haben wir im ersten Buch schon gehört. Und mir fällt gerade was auf. Ich habe in meinen Notizen stehen, Zitat, erstes Buch. Habe ich natürlich nicht rausgeschrieben, habe ich vergessen. Aber, ein Moment, das werde ich sowas von rausschneiden. Ich weiß ja ungefähr, wo es steht. Weil das ist eine ganz nette Beschreibung. Ich lese das jetzt mal eben vor, das Zitat aus dem ersten Buch zu Cornelius Fudge. Ja. Und zwar, das ist dieser Moment, in dem Hagrid und Harry zusammen nach London reisen, um für Harry die ganzen Klamotten da einzukaufen. Und Hagrid liest den Tagespropheten und sagt dann, Zauberministerium vermasselt mal wieder alles, wie üblich. Und dann fragt Harry, es gibt ein Ministerium für Zauberei? Klar, sagte Hagrid. Wollten natürlich Dumbledore als Minister haben, aber der würde nie von Hogwarts weggehen. Deshalb hat Cornelius Fudge die Stelle bekommen. Gibt keinen größeren Stümper. Schickt also Dumbledore jeden Morgen ein Dutzend Eulen und fragt ihn um Rat. So. Oha. Also das ist der erste Eindruck, den wir von Cornelius Fudge bekommen haben, bereits im ersten Buch. So. Und eine Sache, die mir zu Fudge eingefallen ist oder die mir an sich in dieser magischen Welt aufgefallen ist, ich habe das Gefühl, dass viele der Hexen und Zauberer sehr extravagant sind. Also sein ganzes Erscheinen wird ja auch recht extravagant beschrieben. So was seine Kleidung betrifft, ist recht bunt und so. Ja, das ist vielleicht der einzige positive Eindruck, die man jetzt in diesem Moment zumindest von ihm bekommen könnte. Denn, also Caro hat uns zum Beispiel geschrieben, ob der Minister oder der Minister so nach dem Motto kompetent und rational, ob wir das so empfinden. Und ich glaube, da kann man sagen, nee.
Ich weiß es nicht. Hm. Ich würde nicht so eindeutig nein sagen. Da kommen wir aber auch noch mal gleich, glaube ich, eher zu. Weil in Person, ob man sie mag oder nicht, kommen wir dazu, glaube ich, bei mir.
Ich habe dazu was. Und zwar ist er ja erstmal schon mal nicht so sonderlich souverän in seinem Auftreten. Das bedeutet, finde ich, dass er schon ganz genau weiß, dass es eigentlich Blödsinn ist. Und ich finde, er begründet das dann ja auch mit der Tatsache, dass es muss jetzt halt was geschehen und die Leute, die müssen ja sehen, dass er was macht, ne? Und deswegen muss er das jetzt tun. Also es ist er macht das wie der besseren Wissens, meiner Meinung nach. Und das finde ich, das finde ich. Okay,
dann, ja, dann mache ich nämlich da, also da knüpfe ich direkt an. Ja. Also Cornelius Fudge ist dann bei meiner Person, die ich am wenigsten mag, weil genau eben das, also man hat das Gefühl, er weiß, dass Hagrid unschuldig ist, aber er bekommt halt Druck und um seine eigene Haut zu retten und um seinen politischen Status und seine Machtposition zu wahren, nimmt er halt dieses Bauernopfer in Kauf, lässt aber auch durch die Blume oder ja doch, er lässt eigentlich herausblicken, dass jeder weiß, dass Hagrid unschuldig ist, sind wahrscheinlich dann einfach nur die vergangenen oder das, was vor 50 Jahren passiert ist, wo er das auch schon angehangen bekommen hat, wahrscheinlich, dass die ganzen Kinder da irgendwie sterben oder ein Kind gestorben ist und die anderen alle versteinern. Und ja, das ist dann einfach so ein Politiker-Move, würde ich sagen. So ein, ja, okay, nee, auch kein Politiker-Move. Es ist so, wie man es aus so zum Beispiel House of Cards kennt, ne? So ein Politiker-Move ist. Das ist, ich weiß, ich habe ja keine Ahnung, wie das in der Politik wirklich ist. Aber so, wie man es aus so Serien zum Beispiel kennt, wirkt es so ein bisschen so, ja, wir bringen dich dann irgendwo unter, du bist ja bald wieder draußen, das ist ja kein Problem für dich. So. Und das ist nicht gut, weil dadurch wird kein Problem gelöst. Es geht nur um
Aktion.
Quatsch. Und ja, das ist einfach so, dadurch ändert sich ja nichts, außer dass eine Person einfach unnötig eingesperrt wird.
Ja, es ist niemandem damit geholfen. Also vielleicht denkt jetzt die Gesellschaft, oh ja, super. Jetzt,
doch,
jetzt
ist es Fudge geholfen.
Ja, ja, genau, das stimmt.
Aber auch nicht richtig, sondern einfach, das ist so ein
eine kurzzeitige Besserung, aber wenn dann am Ende doch was anderes passiert, dann wissen alle, dass das scheiße war. Ganz einfach. Ja.
Ja, ist einfach nur so ein bisschen Zeit aufschieben für sich selbst, bis der Richtige gefunden wurde. Mhm. Aber ja, also deswegen, ich kann verstehen, warum er es macht. Und wahrscheinlich würden die meisten das sogar in dem Moment genauso machen. Kann ich mir vorstellen, weil man dann ja doch irgendwie, also er kann ja auch nichts dafür im Endeffekt, wenn er dann diejenige Person nicht bekommt, die dafür verantwortlich ist. Aber dafür dann jemand anderes leiden zu lassen und so. Mhm. Und dann ist er sich dann halt in dem Moment selbst am nächsten. Und das ist dann einfach eine blöde Sache.
Ja, und ich glaube, dass eine gute Führungsperson das anders gemacht hätte, denke ich.
Ja, aber guck mal, dann ist es natürlich auch, so denkt er, okay, Hagrid ist ein Wildhüter, der kann nichts bewirken. Wenn ich aber weg bin und ich kann was bewirken, weil ich in einer Machtposition bin und, weißt du, dann so heiligt ja quasi der Zweck die Mittel.
Mhm.
Weil er denkt, er ist eine gute Person eigentlich und mit ihm werden sie eine bessere Chance haben, das hinzubekommen, als wenn jetzt eine neue Person installiert wird, die dann womöglich ja auf der falschen Seite steht, dann ist das dieses, so, dann musst du halt gucken, was besser vielleicht für die Gesellschaft ist, als jemand, der in so einer Machtposition steht. Und dann könnte ich es nämlich auch irgendwie verstehen, dass man sagt, nee, dann nehme ich jetzt dieses Bauernopfer halt hin, weil Hagrid interessiert niemanden. So, der bewirkt ja nichts.
Mhm.
So jetzt mal ganz übertrieben gesagt, weil der ja irgendwie, also, ne?
Ja, ich glaube, dass sowas trotzdem immer irgendwie durchschaut wird. Also ich glaube, Menschen sind ja, ich meine, einige Menschen sind sicherlich auch nicht besonders schlau, aber ich glaube, dass sowas schon durchblickt wird von einem Großteil der Leute. Und dann denke
ja.
ich glaube nicht, dass, also ich habe nicht von seinem Auftreten her und von dem, was Hagrid zum Beispiel auch im ersten Buch gesagt hat, habe ich nicht das Gefühl, dass Fudge denkt, dass er jetzt hier der großartigste Zauberminister ist, der irgendwie was, wer weiß, was bewirken kann. Deswegen, ich glaube, es
ja,
ist tatsächlich.
Ja, aber es geht ja vielleicht gar nicht darum, sondern es geht vielleicht darum, dass er ja so, er muss ja nicht der großartigste Zauberminister sein, aber er könnte ja auch einfach eine Person sein, die einfach mal von der Grundeinstellung schon mal gut ist und vielleicht besser als die Leute, die vielleicht seinen Posten bekommen würden und dann vielleicht gut delegieren kann. Könnte ich mir ja, also könnte ja auch sein, dass er dann vielleicht so ein paar Leute, wie zum Beispiel so ein Dumbledore, ich meine, er weiß, dass Dumbledore besser ist als er in den Angelegenheiten, er sucht die Hilfe. Das macht auch nicht jeder. So, das macht, also gerade so jemand, der dann Macht nicht abgeben möchte, der fragt doch nicht bei Leuten nach. Mhm. Weil dadurch gibt sie ja quasi Macht ab. Und wenn das auch so bekannt ist, so dann ist, also er weiß, wo er sich Hilfe suchen muss. Mhm. Und er kann das auch. Und wenn er davon noch ein paar Leute hat und dann einfach dann im Endeffekt der Strippenzieher ist, der dann ist das doch eine super Sache, dass er dann als Minister nochmal seine Unterminister hat, die aber Experten auf dem Gebiet sind und sich dadurch dann eine gute Meinung zusammenholen kann.
Mhm. Ich frage mich halt, ob Experten sagen würden, ja, nimm den mal fest, hier, wissen wir, hat nichts damit am Hut, aber mach mal. Ne?
Das ist ja dann in dem Moment dieses Ding, dass er dann sagt, okay, ich nehme das jetzt hier auf mich, weil wir haben dann immer noch eine bessere Chance, die Vorkommnisse in den Griff zu kriegen, wenn jetzt irgendjemand, der dafür verdächtig wird, wenn der erstmal weg ist und dann sind erstmal alle Leute still und dann können wir das ordentlich angehen.
Mhm. Kann sein.
Ja, also, ne, das ist natürlich jetzt viel Wenn und Aber und keine Ahnung, gerade auch auf meiner Seite natürlich, aber ich finde, es ist zu einfach zu sagen, dass er blöd ist, weil er Hagrid halt der Freiheit beraubt.
Nee, das sehe ich nicht so. Also ich finde, ne, dass der Zweck die Mittel heiligt, das sehe ich bei bestimmten Dingen definitiv auch so und ich finde es so, da werden wir noch so oft drüber sprechen, aber in dem Fall finde ich das einfach zu billig. Also irgendjemand, der vor 50 Jahren vielleicht, dem man überhaupt nichts nachweisen kann, das ist tatsächlich ein Bauernopfer, das hast du auch so gesagt. Und das finde ich zu billig. Und das ist auch sowas, da glaube ich immer noch, dass die Masse der Menschen jetzt nicht sagen will, oh ja, das glaube ich auch, dass der das war. So, da haben sie jetzt was Richtiges gemacht. Also ich glaube, das ist auch vom Minister zu kurz gedacht und zu einfach gedacht. Und auch.
Aber es geht ja in dem Moment nur um Zeit. Es geht ja um nichts mehr.
Nichtsdestotrotz wird da ja jemand mit reingezogen, der wahrscheinlich, also dem man zumindest überhaupt nichts nachweisen kann. Also im Endeffekt
ist. Ja, aber wenn man dadurch die Chance hat, dann den Richtigen zu finden, weil man einfach mehr Zeit hat, ist das ja dann okay.
Aber wieso hat man dann mehr Zeit?
Ja, weil wenn er jetzt nicht Hagrid verhaften würde, wird er ja wahrscheinlich seines Amtes enthoben irgendwie. Weil er zu viel Druck hat durch andere Leute, durch die Öffentlichkeit.
Genau, aber dann hat das ja viel. Also ich weiß nicht, ob das da tatsächlich so ist, ne, dass irgendjemand so seinem Amt enthoben wird. Mhm. Aber dann ist es ja doch wieder nur für sich. Ne? Dann ist es ja nicht für die Gesellschaft, sondern es ist nur für sich, weil er
aber an seinem. Aber wenn er davon so überzeugt ist, dass er mit seinem Team das hinbekommt, dann ist es für die Gesellschaft. Weil das ist ja. Also guck mal, ist das nicht der so politisch so mit das höchste Amt, Zauberminister? Mhm. Oder ist es das höchste Amt? Ja. Ja, guck, dann hast du doch so, wenn das politisch höchste Amt, das muss ja souverän irgendwie wirken. Und wenn das dann einfach dann in die falschen Hände zum Beispiel kommt, so ein Amt, dann ist das ja schnell weg und schnell für eine sehr lange Zeit.
Ja, aber erstens weiß man ja nicht, ob jemand, der danach kommt, nicht vielleicht doch besser ist, ne? Oder noch schlechter, das kann natürlich immer sein. Aber im Nachgang sagen zu müssen, ja, wir haben jetzt hier aber irgendjemanden weggesperrt, wir hatten überhaupt gar keine Beweise und nix. Das ist halt auch nicht souverän. Und nee, ich weiß auch nicht, ob man wirklich dadurch dann mehr Zeit an sich hat. Weil natürlich kannst du jetzt jemanden einsperren, aber was ist, wenn am nächsten Tag direkt wieder so ein Angriff passiert? Dann hast du ja auch überhaupt gar keine Zeit gewonnen. Also dann hätte ich vielleicht meine Anstrengung wirklich eher auf gute Pressearbeit auch gelegt.
Und aber das ist doch dann Pressearbeit.
Wenn du jemanden wegsperrst und am nächsten Tag passiert was, ist das schlechte Arbeit, so oder so. Pressearbeit, schlechte Arbeit im Allgemeinen. Nein, und ich glaube auch nicht,
wenn der weggesperrt wird und danach es erstmal wieder ein bisschen ruhiger ist, dann ist es doch.
Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann danach auch erstmal überhaupt nichts passiert, ist ja dann auch wieder relativ gering. Also sobald dann was passiert, muss man sich dann ja wieder eingestehen, ich habe einen Fehler gemacht und ich habe diesen Fehler aus falschem Aktionismus gemacht.
Ja, dann kann man ja das ja immer noch anders verkaufen, so nach dem Motto, ja, okay, er hatte halt noch irgendwelche Handlanger, die dann weitere Befehle ausgeführt haben, die hinterlegt worden sind.
Es wird ja dennoch eine Person damit einbezogen, von der alle ganz genau wissen, hat er, oder es zumindest vermuten, so wirkt es in diesem Kapitel, hat damit gar nichts am Hut. Und wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass doch wieder was passiert und sie es dann auch eingestehen müssen, ist ja doch relativ hoch. Das finde ich, das ist einfach, das ist eine bescheidene Arbeit, finde ich. Also ich finde seinen Move überhaupt nicht gut. Ich finde es
nicht so einfach.
Nein, einfach sowieso nicht. Aber letztendlich ist er dahin, um erstmal irgendwie jemanden festzunehmen, ne? Und das wahrscheinlich auch irgendwie groß breit zu treten oder so, weil sonst braucht man es nicht machen. Es sei denn, man ist wirklich felsenfest davon überzeugt, die Person hat da was mit zu tun. In der Zeit kann ich meine Anstrengung natürlich auch in andere Wege leiten.
Aber das ist ja keine große Anstrengung. Also er sagt ja einfach nur, ey, komm mit, du bist halt jetzt ein paar Tage eingesperrt. Mehr macht er doch in dem Moment gar nicht. Es ist ja keine große Anstrengung.
Aber das wird ja sicherlich auch nach außen getragen, weil sonst braucht man es ja nicht machen.
Natürlich, das ist ein Presse, also das ist doch so ein PR-Move, ja, dass du sagst, wir haben jemanden, damit die Öffentlichkeit erstmal beruhigt ist und dann sagst, okay, der wurde auch schon vor 50 Jahren dafür verurteilt, als es das letzte Mal soweit war. Dann sind doch alle so, ja, okay, es macht Sinn, so wenn die jetzt nicht weiter drin stecken. Das ist doch nur so ein, das ist doch genau das, wofür wir es jetzt die letzten 10 Minuten gehalten haben.
Oh so, Gott, das ist doch, muss ich hier was rausschneiden? Das war viel zu lang.
Ich weiß es nicht. Ich finde es aber sehr interessant eigentlich, diese Diskussion. Wir gucken mal, wie das aussieht. Aber
ich finde es einfach,
es ist nicht so einfach. Es ist natürlich ein beschissener Move, einfach jemanden wegzusperren. Darüber muss man, finde ich, nicht reden. Aber ich glaube, ich kann so, oder ich denke, dass ich Fatsch verstehe.
Ja, ich sehe das anders. Aus unterschiedlichen Gründen, die ich auch schon vorgebracht habe und andere, die ich nicht vorbringe, aus Podcast-Gründen. Und grundsätzlich denke ich, aber das geht jetzt auch wieder so ein bisschen zu weit in, was ich auch beruflich mache, ich hätte andere Dinge nach draußen kommuniziert. So, wir haben eine Taskforce gegründet, wir haben bla 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 diese und jene Maßnahmen gemacht und ich weiß nicht was. Und ohne Witz, ich hätte wahrscheinlich diese dämliche Schule geschlossen, bis dieses Tier nicht gefunden wird. Ich glaube, das wäre meine Maßnahme gewesen.
Aber das ist dann ja schon eine sehr harte Maßnahme.
Ja gut, aber letztendlich sind hier Leute versteinert, ne?
Ja, aber anscheinend ist es ja auch jetzt keine große Sache, die wieder zu entsteinern. Man hätte nur Alraun gebraucht. Ja. Also es hätte ja auch, ach komm. So, okay.
Oh mein Gott, wir sind dann über eine Stunde, weil wir 20 Minuten überlegt haben, was wäre der bessere Move von ihm gewesen und wie hätte er das machen sollen und war das jetzt gut oder nicht. Also er sollte uns einstellen. Wir wären sein Kommunikationsteam, glaube ich. Ich glaube, das wäre ganz gut.
Also ich glaube, immer noch politisch gesehen war das von Fatsch ein guter Move. Menschlich nicht so. Okay, so, dann kommt Malfoys Vater noch rein, nämlich Malfoy. Finde ich beschissen, dass man die immer nur per Nachnamen anredet, wenn es da offensichtlich zwei von gibt. So, der ist nämlich, was macht der nochmal? Der ist Schüler, nee, Elternvertretung mäßig.
Ja.
Irgendwie im Schulrat und beurlaubt dann erstmal Dumbledore, weil wegen den Anschlägen und so. Kann man verstehen.
Ja, ich habe mir übrigens aufgeschrieben, Lucius hat wieder einen großen Auftritt, so ein ätzender Snob, weil wie er da reinkommt und Hagrids Hütte dann so doof beurteilt und so, das fand ich richtig ätzend. Und dann muss ich sagen, Dumbledore ist ein super Typ und ich finde, er hat diese Höflichkeit perfektioniert, also wenn Leute höflich sind, aber du eigentlich ganz genau weißt, so dass die dich, also dass sie das gerade richtig kacke finden oder dass sie besonders leidenschaftlich sind. Also es wird ja auch so beschrieben, ne, dass man das in seinen Augen sieht und so. Und das finde ich ganz groß von ihm. Und ich finde es auch übrigens ganz groß, dass er vorm Minister auch nochmal Hagrid verteidigt hat.
Ja, also das ist ja generell eine lustige Geschichte eigentlich, dass Dumbledore da Hagrid so verteidigt. Dann wird Dumbledore angeklagt, Hagrid verteidigt Dumbledore, dann verteidigt auch Fudge Dumbledore und alle sind dann auf einmal gegen Lucius Malfoy. Also das ist ja, im Grunde genommen ist es eine kleine Comedy-Sequenz da in dem Moment. Und alle fügen sich dann irgendwie so ein bisschen dem, was ihnen gesagt wird. Und im Hinausgehen sprechen sowohl Dumbledore als auch nochmal Hagrid darüber, was sie tun wollen würden. Oder, also sie reden ja im Grunde genommen offensichtlich mit Harry und Ron. Mhm. Und ja, da gibt nochmal Hagrid den Tipp, dass man den Spinnen folgen sollte. Das haben wir uns ja auch schon, denke ich mal, gedacht, dass die eine wichtige Sache sind, weil die ja immer beschrieben worden sind bei den Tatorten, dass man den Hund von ihm füttern sollte und dass Dumbledore davon redet, dass er immer noch in der Schule ist, aber nur solange man ihm die Treue hält oder so, irgendwie sowas. Also hockt er dann die ganze Zeit im Büro und macht nichts?
Nee, ich glaube nicht. Also der wird auch, also der ist nicht in der Schule.
Ach so, er ist nicht mehr in der Schule, aber er wird irgendwie immer noch da sein.
Das ist eher so ein bisschen im übertragenen Sinne,
glaube ich. Er ist im Kopf so noch da.
Und in seinem Herzen. Vielleicht. Ja.
Und im Herzen. Ja. Oh.
Und Thema Herz, also Hagrids Herz ist ja ein bisschen gebrochen. Und das sieht man unter anderem auch seinem Gesicht an, wenn man sich dieses Bild anschaut. Das finde ich mega. Und ich glaube, ich werde das Bild zeigen.
Ja, finde ich auch. Das ist, glaube ich, interessanter als Madame Pomfrey.
Professor Sprout.
Wer ist denn dein Sprout? Ja, sorry, tut mir leid. Pomfrey war die Kranken, die Ärztin quasi,
die,
oder?
Genau, die Krankenschwester im Prinzip, wenn man es so nennt.
So.
Wer mein Lieblingscharakter ist?
Genau. Mhm.
Ich hatte erst Hagrid auf dem Plan und habe mich jetzt aber doch während der Folge umentschieden und das ist Dumbledore. Weil ich finde, dass der in so einem Kontrast zu Lucius Malfoy steht. Und mit seiner, also Lucius Malfoy hält sich ja für überlegen. Ja, so der Welt oder so. Mhm. Und ich glaube, dass Dumbledore wirklich sehr, sehr vielen Menschen, Hexen und Zauberern, wie auch immer, sehr überlegen ist. Aber dass er seine Überlegenheit jetzt nicht besonders
zur Schau stellen muss.
Nee, genau. Und die als gegeben hinnimmt, aber sich deswegen nicht als besonders geil fühlt oder so. Also, also ich finde, er ist in seiner Überlegenheit irgendwie recht bescheiden. Und was ich auch an Dumbledore einfach mag, ist dieses, dass er ruhig bleibt und dass er trotzdem so eine Aura hat. So, das finde ich in dem Kapitel gut. Ich finde das gut, dass er sich vor Hagrid stellt, auch wenn er da leider nichts machen kann. Aber das finde ich auch gut und wichtig, weil eine Stellung beziehen ist immer wichtig. Und vor allem, wie gesagt, so in dieser Verbindung mit Lucius Malfoy finde ich ihn echt gut. Wo wir auch schon bei dem Charakter sind, den ich am bescheidensten finde. Und da hatte ich auch erst an Fudge gedacht, habe mich aber für Malfoy entschieden. Das liegt daran, dass Fudge für mich irgendwie auf eine Art so ein bisschen bemitleidenswert ist, weil ich ihn einfach auch nicht als sonderlich souverän empfinde. Ich glaube, er ist unsicher mit dem, was er tut. Er will unbedingt gefallen, natürlich. Er möchte seine Position behalten. Und er ist einfach, also ich habe mit dem irgendwie, ich finde ihn, also ich habe nicht Mitleid, ich finde ihn bemitleidenswert. Weißt du, wie ich das meine? Also,
das macht es viel besser, ja.
Ja, ist großartig, ne? Ja. Ja, also und bei Lucius Malfoy finde ich ihn klassistisch, das geht mir richtig auf die Nerven. Und ich glaube, dass der oft einfach bösartig ist. Und ich glaube, es hat ihm richtig gut gefallen, Dumbledore da jetzt rauszuziehen. Und nicht, weil er denkt, dass er damit was Gutes tut, sondern weil er findet es einfach geil. Und jetzt hat er das Dumbledore richtig gezeigt. Ja, genau. Und das finde ich doof. Ich finde, das sollte man nicht tun. Ja.
Das stimmt.
Und deine Lieblingsfigur? Weil wir wissen ja nur die du am blödesten findest.
Ja, ich weiß ja nicht mal, ob ich Fudge am blödesten finde.
Aber das ist durch die Diskussion jetzt erst so gekommen, dass du ein bisschen schwankst,
oder?
Nein. Ach, vorher schon?
Nein.
Okay.
Ich hatte nur den Punkt nämlich vergessen und der ist mir dann, da habe ich runtergescrollt in meinen Notizen und dann ist mir da nochmal nämlich aufgefallen, dass mit dem heiligt der Zweck alle Mitteln und vielleicht macht er ja auch eigentlich was Gutes, weil er, ne, so, die letzten 15 Minuten im Grunde genommen.
Ja.
Deswegen habe ich da eher so streitbarer Charakter hingeschrieben. beim blödesten Charakter habe ich auch überlegt, ob ich Percy nehmen soll, weil auf einmal der souveräne Typ, der sich für so toll gehalten hat, auf einmal irgendwie überfordert ist. Und dann dachte ich mir auch, das kannst du nicht machen, weil jemand überfordert ist, den dann blöd zu finden. Und an Lucius habe ich einfach nicht gedacht. So, wahrscheinlich ist es dann auch Lucius. Mhm. Ja, aber ich find's eigentlich immer sehr schwierig, einen blöden oder einen guten Charakter herauszufinden in den letzten Kapiteln, weil die ja relativ wenig in die eine oder andere Richtung tendieren. Was ich jetzt hier bei guten Charakteren aufgeschrieben habe, da waren, also ich habe hier auch geschrieben, vielleicht Ernie zum Beispiel, weil der seine Angst und seine Vorurteile gegen Harry wieder abgebaut hat und auch den ersten Schritt wieder auf Harry zugegangen ist, was natürlich auch in dem Rahmen eigentlich eine kleine Leistung ist für so ein Kind und für die Situation, in der die alle da sind. Dann habe ich aber auch geschrieben, dass zum Beispiel McGonagall so ganz okay ist in dem Kapitel, weil sie die Ansprache ganz gut macht und auch aber sie hat ja auch im Grunde nichts gemacht. Ich habe dann auch noch aufgeschrieben, dass Dumbledore eigentlich ganz gute Momente hat. Hagrid natürlich auch. Ich finde es sehr schwierig in diesem Kapitel, sowohl gute als auch schlechte Charaktere irgendwie herauszuarbeiten.
Mhm. Okay. Damit kann ich leben.
Okay.
Dann jetzt noch das nächste Kapitel heißt Aragog. Und eigentlich,
ja, da bin ich komplett raus. Ich wollte gerade sagen. Aragog, das könnte alles sein. Ich finde, das hört sich so ein bisschen an wie so ein Drachenname, aber mehr kann ich auch nicht. Also, sie werden jetzt nicht nochmal eine. Obwohl, warte mal, gibt es nicht so ein Pokémon, das Aragorn heißt?
Echt?
Das ist eine Schlange.
Nee, Aragorn ist hier Herr der Ringe übrigens.
Nee, warte mal. Ich glaube, es gibt irgendwie ein Pokémon, das irgendwas mit Arag oder so heißt. Und das könnte eine Schlange sein. Aber ich habe keine Ahnung. Nee. Keine Ahnung. Ich habe nie Pokémon geguckt oder irgendwas damit zu tun gehabt. Ich habe null Ahnung. Aber ich habe keine Ahnung, was Aragog bedeutet. Aragog. Mhm. Ja. Gut. Es wird eine Überraschung. Was keine Überraschung ist, das ist nämlich, dass ihr uns nächste Woche wieder hören könnt.
Ja.
Und dass ihr uns natürlich auch, was ganz toll wäre, bei iTunes eine positive Bewertung hinterlassen könnt. Das ist jetzt schon ein bisschen Zeit her. Der eine oder andere hört uns auf iTunes, die meisten wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem, diejenigen, die es tun, die sollten da auf jeden Fall mal kurz vorbeigehen. Dauert ja nur ein paar Minuten. Mhm. Einfach sagen, ey, ihr seid top. 5 Sterne, fertig ist.
So nämlich.
Ja, da würden wir uns freuen.
Und vor allem natürlich auch, wenn ihr uns auf Instagram folgt, da ist zu unserer letzten Folge eine ganz gute Diskussion unter dem Beitrag gestartet. Da muss ich gleich nochmal eben mitmischen. Fand ich sehr cool. Und diskutiert gerne die Sachen, die wir hier ewig lang in dieser Folge versucht haben zu diskutieren.
Ich glaube, da gibt es interessante Positionen. Ja. Gerade zu dem Fudge, ne? Mhm. Ich will jetzt nicht nochmal anfangen, aber hätte ich im Moment privat ein bisschen mehr Zeit gehabt, hätte ich das auch noch besser argumentativ darlegen können, weil es gibt ja natürlich ganz, ganz viele Bezüge zu Machiavelli und Machiavellis Fürsten. Und da hätte ich dann nochmal nachgelesen und so ein bisschen geguckt. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich im Moment nicht so viel Zeit habe, aber vielleicht gibt es ja nochmal so Situationen, hast du ja schon vorhin angedeutet. Da kommen wir vielleicht nochmal zu. Mhm. Aber da bin ich gespannt auf die Leute, wie die das so sehen. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier
das noch weiter
eineinhalb ausführen. Stunden fast machen, es ist bei weitem nicht eineinhalb Stunden, aber bis nächste Woche.
Tschüss. Bis nächste Woche.